Religion, die sind dann kleiner die Übersetzer. Nachdem Adamir die Gespräche zwischen den Yama-Duttas und den Vishnu-Duttas vernommen hatte, verstand er, dass die religiösen Prinzipien die drei Erscheinungsweisen der menschlichen Natur unterworfen sind. Diese Prinzipien werden in den drei Wegen erwähnt. Er konnte auch die transzendentalen religiösen Prinzipien verstehen, die über den Erscheinungsweisen der menschlichen Natur stehen und die Beziehung zwischen dem Lebewesen und der höchsten Persönlichkeit Gottes betreffen. Weiterhin vernahm Adamir die Lobpreisung des Namens, des Ruhms, der Eigenschaften und der Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er wurde deshalb ein vollkommener, reiner Gottgeweihter. Er konnte sich auch an seine früheren sündhaften Taten erinnern, die er nun überaus bereute. Erläuterung. Der Bhagavad Gita sagt Sri Krishna zu Arjuna, Sai Gunya Vishaya Vida Nishtrai Gunyo Vamarjuna Nirvan Bhoon Yasatvas Bhoon Nirvyoga Shema Atmavan. Die Reden handeln hauptsächlich von den drei Erscheinungsweisen der menschlichen Natur. Erhebe dich über diese Erscheinungsweisen, O Arjuna. Sei transzendental zu ihm. Befreie dich von aller Dualität und aller Sorge um Frieden und Sicherheit und sei im Selbst verankert. Die vedischen Prinzipien lernen zweifellos einen allmählichen Vorgang, mit dessen Hilfe man zur spirituellen Ebene aufsteigen kann. Doch weil man zu sehr an den vedischen Prinzipien hängt, besteht nicht die Möglichkeit, sich zum spirituellen Leben zu erheben. Deshalb rät Krishna Arjuna, den Übungsfall Dienst aufzuführen. Den Vorgang transzendentaler Religion. Die transzendentale Stellung des hingebungsvollen Dienstes wird auch im Srimad Bhagavatam bestätigt. 1, 2, 6. Dabei Buxam Palo Dharmo Yato Bhakti Palo Shaye. Bhakti, hingebungsvoller Dienst, ist Palo Dharma, transzendentaler Dharma und nicht materieller Dharma. Die Menschen denken im Allgemeinen, Religion sollte materieller Vorteile wegen befolgt werden. Das mag für Menschen zutreffen, die an materiellem Leben interessiert sind. Doch diejenigen, denen an spirituellen Leben gelegen ist, sollten sich an Paulheim halten. Die religiösen Prinzipien, durch die man ein gemeinsames Handwerk in der Tora, die Deutsche lebt. Die Bhagavad-Religion lehrt, dass der Herr und das Lebewesen eine ewige Beziehung zueinander haben und dass es die Pflicht des Lebewesens ist, sich dem Herrn hinzugeben. Wenn man sich auf der Ebene des hingebungsvollen Dienstes befindet, wird man von ihnen befreit und vollständig zufrieden, an einem tödlichen Frontier kann, und so passiert sie. Nachdem Adamir sich zu dieser Ebene erhob, begann er, seine frühen materialistischen Tätigkeiten zu beklagen und ihn nahm den Ruhm, den Stall und die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes zu preisen. So. Ich möchte dich bitten, die Einstellung zu besorgen, den dann reinzulösen. Als Markierer bin ich immer weiter bei dem zweiten Kanto, mit dem Kapitel 15 und mit dem Kanto 22. Kapitel 13. Schaffst du das? Du hast eine Ausgabe. Die bringen den Zettel, schreibe ich dir auf und dann kriegst du es halt auf. So, wir werden jetzt unser zweites Seminar, unseren zweiten Seminartag haben. Ich dachte mir, weil es so rauscht und knistert und lärmt und krakiert im Hintergrund, ist es ganz gut, wenn wir was leicht Verständliches, aber dennoch Intensives und Tiefgehendes hören. Deswegen diese Seminare, wie wir sie jetzt heute machen. Es war keine Anspielung, es ist gut, Kinder müssen krakieren, sonst werden sie schlecht geraten. Das ist schon alles in Ordnung. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Tasmay Adesha Karine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sarvaita Gata Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Als kurze Zusammenfassung des heute gelernten Textes hat er mir konnte, als er die Vishnu-Sutras sah, die transzendentale Bedeutung der religiösen Prinzipien verstehen, die über den Erscheinungsweisen der Natur liegt. Religiöse Prinzipien, die unter der Kontrolle der Erscheinungsweisen der Natur liegen, haben zum Zweck, den Menschen zu einem religiösen konformen Leben zu führen, wobei jedoch die Interessen des Menschen, diese Welt zu genießen, noch nicht verschwunden sind, sondern im Vordergrund stehen. Religiöse Prinzipien jedoch, die über den Erscheinungsweisen der materiellen Natur stehen, haben lediglich die ewige Beziehung der spirituellen Seele mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna, zum Ziel. Das sind also diese zwei Arten von religiösen Prinzipien. Ich möchte heute nun gerne auf die verschiedenen also weitermachen und Schiller Prabhupada legen, sodass wir ein bisschen mehr diese so transzendentale Persönlichkeit verstehen können, die der Founder, Charlie, der Begründer unserer Lesung ist. Und zunächst einmal damit anfangen, dass wir lernen können, dass eine so große Seele eigentlich eine immer verbreite Persönlichkeit, ein sogenannter Nitya-Seda. Man kann diese große Persönlichkeit daran sehen, daran erkennen, dass er zu keiner Zeit, keinem Zeitpunkt unter die Erscheinungsweisen der materiellen Natur kommt, sondern immer an und für sich ganz mental dazu ist. Das heißt, immer sich an Krishna erinnert und ihn eben nie vergisst. In einer Erläuterung im Srimad Bhagavatam können wir mehr hier hören. Die Lebensgeschichte vieler solcher Gottgeweihter ist fast immer die gleiche. Da stets Übereinstimmungen in der Jugend aller großen Gewalten des Herrn liegt. Nach der Ansicht lieber Goswamis muss Maharaj Parikshit von den Kindheitsspielen Sri Krishnas in Vrindavan gehört haben. Denn er pflegte dieses Spiel mit seinen jungen Spielkameraden nachzuahmen. Srila Prabhupada im Frühjahr der Kindheit schon das Rata-Yatra-Festival organisiert und gefeiert und sich ständig vor den Babys von Radha Govinda aufgehalten. Srila Swami vertritt die Auffassung, dass Maharaj Parikshit älteren Familienangehörigen bei der Verehrung der Familienbildgestalt zusah und sie dann nachahmte. Srila Vishwanatha Chakravarti schließt sich der Ansicht Jiva Goswamis an. Maharaj Parikshit empfand von Fuß der Kindern an eine natürliche Zuneigung zu Sri Krishna und es mag sein, dass er beide der oben genannten Verhaltensweisen haben. Dies beweist nur, dass er vom Kindesbein an sehr hingegeben war, was ihn als Mahabhagavata auszeichnet. Solche Mahabhagavatas nennt man Nitya-Siddhas oder Seelen, die von Geburt an befreit sind. Es gibt noch andere, die zwar nicht von Geburt an befreit sein mögen, die aber durch die Gemeinschaft mit Gott geweihten eine Neigung zum hingebungsvollen Dienst entwickeln und sie werden Sadhana-Siddhas genannt. Letztlich besteht kein Unterschied zwischen diesen beiden. Und so kann man schließen, dass jeder ein Sadhana-Siddha ein Gottgeweihtes sein werden kann, wenn er nur mit rein Gottgeweihten zusammenkommt. Das ist also der Grund, weswegen wir eigentlich die Serie Nahuda aus dieser Tage machen wollen. Wir wollen auf diese Weise es den Zuhörern ermöglichen, eben Prabhupada zu begegnen. Hier kommt Srila Prabhupada. Das ist das Motto dieses Seminars. In der Bhagavad Gita beschreibt jetzt Srila Prabhupada etwas, was wir heute gerne historisch ein wenig analysieren möchten. Er sagt nämlich, er spricht von seiner eigenen Geburt in der Familie von Transzendentalisten. Und er spricht auch davon, wie er seinen eigenen spirituellen Meister getroffen hat. Er sagt, du bist schon wieder bei anderen Themen gegangen. Die Geburt in einer Familie von Yogis oder Transzendentalisten, die alle große Weisheit besitzen, wird hier gepriesen, weil das Kind, das in solchen Familien geboren wird, gleich vom Beginn seines Lebens an spirituelle Führung bekommt. Das ist besonders bei den Acharya- oder Goswami-Familien der Fall. Die Mitglieder solcher Familien sind durch Tradition, Erziehung, Lehrgelehrt und Gott ergeben und so haben sie die Fähigkeit, spirituelle Meister zu werden. In Indien gibt es viele solcher Acharya-Familien, sobald es ihnen an angemessener Schulung und Ausbildung mangelt, sind sie heute nicht mehr das, was sie einmal waren. Durch die Gnade des Herrn gibt es jedoch immer noch Familien, die Generation zu Generation Transzendentalisten hervorbringen. Und es ist zweifellos ein großes Glück, in solchen Familien geboren zu werden. Glücklicherweise hatten sowohl unser spiritueller Meister, Om Vishnu Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, als auch unsere Wenigkeit durch die Gnade des Herrn die Gelegenheit, in solchen Familien geboren zu werden. Und beide wurden wir von Anbeginn unseres Lebens im Hingebungsformen des Herrn geschult. Später trafen wir uns aufgrund der Führung des transzendentalen Systems. Ne? So, Srila Prabhupada's Geburt in der Familie von Gurmohan, Dehe und Rajani war also nicht eine zufällige Angelegenheit, sondern etwas, was genau von Krishna geplant wird. Eine ewig befreite Seele ist so auf diese Welt gekommen, hat vom Kindesbein an mit dem, der Verehrung Krishnas begonnen. Ihr wisst, wie Prabhupada sich gerade Krishna dies gewünscht hat und die dann regelmäßig verehrt hat. Und hat dann durch die gleiche Arrangierung des Herrn später sein spirituellen Meister getroffen. Ich möchte jetzt ein bisschen über die Jugend von Srila Prabhupada berichten. Und dabei besonders auf seine Schulung oder seine Ausbildung Wert legen. Srila Prabhupada ging das Feld sofort auf, nicht in eine Gurukul, sondern zur Motilal Freien Schule. Das war ein christliches College in Kalkutta. Er ging danach dann auf eine weitere Schule, die ist Scottish. Ich kann mich an die Schule noch erinnern. Er sagte einmal, seine Lehrer glaubten nicht an das Gesetz des Karma. Die argumentierten, wenn Karma, wenn es Karma geben würde, das heißt, wenn man in einem zukünftigen Leben für die Tätigkeiten, die man im jetzigen tut, bestraft wird, dann wird es in diesem Leben einen Zeugen geben, der die Tätigkeiten sieht und im nächsten Leben aussagt, sodass die Strafe eintreten kann. Man sagt es schön, wo es kein Zeugen gibt, gibt es keine Kriminalität. Denn was man nicht sieht, zum Beispiel, wenn jetzt jemand hinter dem Busch einer alten Oma ihre Geldbörse abnimmt und keiner hat es gesehen, dann ist dieser auch nicht zu überführen und zu bestrafen, der das gemacht hat. So, Paulus hörte damals, als er in der Schule war, dieses Argument gegen das vedische Denken und er dachte für sich, das ist aber ein dummes Argument. Natürlich gibt es ein Zeugen, wirklich Paramatma, die Überseele. Aber zu dem Zeitpunkt sagte Schiller Paramatma, mach nicht. Das ist sehr bedeutsam. Große Seelen sind manchmal bedeckt. Das heißt, sie treten nicht als solche zum Vorschein. Genauso wie vielleicht ein Stück Gold bedeckt ist von einem Tuch und deswegen nicht als Gold klar ersichtlich. So sind auch die Acharyas oder die befreiten Seelen zum Teil nicht sichtbar für die Augen. Die gehen in der menschlichen Gesellschaft und scheinen sich den Konventionen dieser Gesellschaft zu fügen und anzupassen. Zu gewisser Zeit jedoch manifestieren sie sich. Wer kennt ein solches Beispiel? Gopal. Yadavara. Yadavara gab sich aus wie ein ganz normaler, ganz unnormaler für sich Sohn eines Brahmanas. Er stellte sich, damit er nicht mit den gewöhnlichen Menschen so viel zu tun hatte, so als sei er zurückgeblieben. Dann jedoch, als er Maharashtraga Mudanat, den Kaiser traf, der sehr bedürftig war, spirituelle Unterweisung zu bekommen, manifestierte er sich plötzlich und sprach die höchsten spirituellen Wahrheiten. Der Kaiser Rahugana war total überrascht, als er plötzlich von diesem Menschen, den er für einen ganz unscheinbaren, zurückgebliebenen Brahmana-Sohn gehalten hatte, die höchsten Wahrheiten wirkte und sagte, oh, diese Abadutas, diese großen Seelen, die ziehen zum Teil in Verkleidung durch die Welt. So. Als Srila Prabhupadas Ausbildung zu Ende war und er sein Diploma erhalten sollte, nahm er das Diploma jedoch nicht an, als Protest. Als Protest deswegen, weil damals die Engländer, die auf die Schule leiteten, und das College leiteten, an dem er sein Diploma bekam, die indische Regierung zwang, englische und westliche Werte aufzunehmen. Und Srila Prabhupada wollte vor solchen Leuten kein Diploma, denn er dachte nicht daran, eine Stellung in dieser Gesellschaft zu verteidigen, die durch Fremdherrscher bestimmt waren, einzunehmen. Deswegen, aus Protest, schloss er sich den Ideen Gandhis an, die darauf beruhten, dass man eben nicht mit dem Regime kooperierte und es somit einfach boykottierte, sodass sie nicht erfolgreich werden konnten. Und dieses System funktionierte auch zu einem gewissen Teil. Die Engländer mussten schließlich Indien aufgeben, weil sie dazu nicht bringen konnten. So. Srila Prabhupada beschreibt sich zu der damaligen Zeit als jemand, der ganz von den revolutionären Ideen Gandhis eingenommen war und sich auch deswegen ganz sogar ein rohes Kadi kleidete. Kadi ist ein sehr rohgewebtes Tuch, was von den indischen Webern gemacht wurde. Die Engländer waren zu der damaligen Zeit so beschlimmt, Indien unter ihre Macht zu kriegen, dass sie die ganzen Baumwollvorkommnisse, Baumwollernten nach Manchester und Liverpool schifften, um sie dort in den Webereien in feinen Stoff umzuwandeln und dann wieder zurück nach Indien zu verkaufen. Und so, und um zu verhindern, dass die Inder selber sich aus der Baumwolle etwas machten, schlugen sie den einheimischen Webern die Daumen ab, die sie brauchten, um ihre Webstühle in Stand zu setzen. Da wird man sagt, ne, muss man aber. Stellt euch das mal vor, was für eine Gemeinheit. So machten sie, wollten sie Indien auch wirtschaftlich abhängig machen von ihnen und Geld an den Indien noch verdienen. Also viele geht es schon gar nicht mehr. So, die Bewegung von Gandhi nahm also das Spinnrad als Symbol auf, was noch heute in der indischen Flagge drin ist. Denn Gandhi sagte, jedem Menschen, der ihn bräuchte, der müsse für eine Stunde am Spinnrad zubringen, um also aus der Baumwolle selber Ideen zu machen, die dann verwandt werden konnten. Und der Wert ist dann so, wie man könnte das in den Daumen abschneiden. Und das darf die Indien davon, das wäre ja nicht nötig gewesen, vor der Weltöffentlichkeit. Also, Gandhi war schon schlauer Politiker, also weil für die ist sicher, weil war sonst nicht, für spirituelle Dinge nicht, der hatte nie einen spirituellen Meister angenommen und richtig das Gita und so weiter gelernt. Der Bauer hatte sich vorgeschlagen, dass er ihm die Gita mal richtig beibringt, aber Gandhi war zu beschäftigt zu der Zeit. So, ja, das jetzt kurz als geschichtlichen Hintergrund. So in dieser Zeit, wo Prabhupada also auch für diese Gedanken der Unabhängigkeit von Indien war, da hatte er sein erstes Treffen mit Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und zwar ergab sich das so. Er war gerade auf einem Spaziergang mit seinem Freund Narendra Mullik. Und Narendra hatte gehört, dass eine große heilige Persönlichkeit in Kalkutta zu Besuch war, im Ultradanga Bezirk. Das ist ein Bezirk in Kalkutta, den man heute noch besuchen kann. Wir sind letztlich auch da gewesen. Und hatte ihm gesagt, lass uns jetzt gehen zu dieser großen Persönlichkeit. So, es ist interessant, dass Prabhupada nicht mit Narendra Modi gehen wollte. Zwar hatte er einen Grund. Wie er schon gehört hatte, hatte Srila Prabhupadas Vater immer Heilige eingeladen, damit die seinen Sohn sehen konnten. Ein reiner Geweihter von Srimati Radharani zu werden. Srila Prabhupada hatte jedoch auch gesehen, dass viele dieser Heiligen nur Scheinheilige waren. Aus seinem Fenster hatte er einmal gesehen, wie sich eine Bettlerfamilie, ein Sohn davon, oder ich weiß nicht genau wer von der Familie, einfach ein Safrangewand anzog und eine Bettelschüssel und dann als Scheinheiliger sozusagen rausging auf die Straße von Kalkutta und um Almosen bat. Und die Leute, die jetzt Achtung hatten vor dem Gewand eines Sannyasis, also dieses orangefarbene oder safranfarbene Gewand, hatten diesem Mann dann auch Geld gegeben. Es war also eine leichte Art für, ja, da ist das, hast du das schon wieder verlassen. So, das war interessant. Geht auch immer vor dem Fall. Er hatte also gesehen, wie solche unqualifizierten Menschen sich einfach das wie eine Art Beruf machten, wo man keine Vorbildung braucht und so das religiöse Sentiment der Leute ausnutzen, um Geld zu verdienen. Und das hatte Prabhupada sehr, also das blieb drin in seinem Bewusstsein. Und deswegen war er nicht sehr interessiert, jetzt noch einen Heiligen zu sehen. Das war seine erste Reaktion. Aber Narendra Modi sagt ihm, nein, nein, der ist ganz anders als die, vor denen du Angst hast. Komm jetzt mit. Und argumentierte dagegen. Und so, zeigt er so. Argumentierten die beiden jungen Männer auf der Straße, bis schließlich der Narendra Modi den Vater einhakte und einfach dahin brachte. Man konnte das kann man unter Freunden machen. So, Prabhupada brachte sie dann, dass alles mal die Tante so sah. In dem Augenblick wusste er, hier ist eine sehr große Persönlichkeit. Und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur musste das Gleiche von Srila Prabhupada gesehen haben. Denn als Srila Prabhupada noch in der Ehrbietung war, also gerade so noch auf den Knien und gerade hochkam, sagte ihm schon Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur die Anweisung, die lebensbestimmend für Srila Prabhupada werden sollte. Er sagte nämlich, indem er auf den Narendra Modi einschloss. Ihr seid gebildete Menschen. Ihr solltet die noble Botschaft von Chaitanya Mahaprabhu zum Nutzen der Welt verbreiten in der englischen Sprache. Davor gab es keinerlei Austausch zwischen Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Weder Briefe noch vorbereitende Treffen, noch dass Prabhupada etwas gehört hätte von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Jedenfalls ist uns das nicht bekannt. Doch hier seht ihr, wie das Vierte Meister seinen echten Schüler sofort erkennt und ihm sofort die Unterweisung gibt. Srila Prabhupada brachte noch ein schwaches Argument vor. Er sagte, ja, dann sagte er, ist schon okay, aber wir sollten doch zunächst einmal er sagte, was ist die Relevanz von deiner Botschaft von Chaitanya Mahaprabhu, wenn doch Indien ein abhängiges Land ist? Wer will die Botschaft von deinem Chaitanya Mahaprabhu hören, solange wir politisch unfrei sind? Wir müssen erstmal die politische Freiheit erlangen. Aber Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur oder Fabian gleich sagte, die Botschaft von Chaitanya Mahaprabhu ist so wichtig, sie kann nicht auf relative politische Veränderungen warten. Im Srimad Bhagavatam wird dieser Punkt ebenfalls gemacht. Das heißt dort, dass es kein größeres Hindernis gibt für die Selbstverwirklichung, als dass man denkt, irgendetwas anderes sei wichtiger. Nata palataro loke pumsasvata vatikrama yad yanyas yatreyashtvam atmana svavyatikrama. Es gibt kein stärkeres Hindernis für unser Selbstinteresse als die Vorstellung, andere Dinge seien angenehmer als Selbsterkenntnis. Hier steht es, durch den Einfluss Mayas gewinnt man ein größeres Interesse an Sinnbefriedigung, das in dieser Welt für diejenigen, die an Selbsterkenntnis interessiert sind, verboten ist. Statt an Sinnbefriedigung interessiert zu werden, sollte man mit seinen Tätigkeiten die Sinne der höchsten Seele zufriedenstellen. Alles, was im Gegensatz zu diesem Prinzip getan wird, ist gewiss gegen das eigene Selbstinteresse gerichtet. Ich finde das sehr kennzeichnend. Indien zu der damaligen Zeit war in einer großen Schwierigkeit, jedenfalls was die äußeren Umstände bestand. Ich hatte euch eben von dem unmöglichen Verhalten der Engländer erzählt. Prabhupada hatte dieses unmögliche Verhalten auch einmal kennengelernt in seinem eigenen College. Und zwar hatte ein Professor dort losgewettert. Weil seine Schüler nicht so irgendwas vergessen hatte, wurde er zornig und sagt, ihr könnt niemals die Unabhängigkeit bekommen. Ihr könnt nur arbeiten wie Esel. Das hat der englische Professor zu seinen indischen Schülern gesagt. Und da war es ganz bestimmt, wie diese Runde. Das wäre unwärtig. So, das ist der Punkt. Diese Ungerechtigkeit war also sehr verbreitet. Aber trotzdem, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur argumentierte, er solle nicht, Prabhupada solle sich nicht um diese soziale oder politische Ebene so sehr kümmern, wie darum, die Sinne der höchsten Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen. Dass für einen Devotee auch in der Bewegung für Krishna Bewusstsein von allergrößten Wichtigkeit, dass er diesen Punkt immer vor Augen hält. Es wird immer Schwierigkeiten in der äußeren Welt geben. Selbst in einer spirituellen Bewegung wie die Bewegung für Krishna Bewusstsein, wo wir versuchen, alles zu tun, um ideale Umstände für alle Mitglieder zu schaffen. Auch dort werden manchmal Störungen auftreten, die sich ergeben, einfach aus dem Zusammenleben von unterschiedlichen Naturen zum Beispiel. Ganz zu schweigen dann erst einmal von äußeren Schwierigkeiten, die durch die Kami-Welt kommen. Wie jetzt zum Beispiel sind wir in einer gewissen Art von Schwierigkeit, weil wir unseren Schuldenberg abtragen müssen, der sich ergeben hat. Wir sollten eigentlich unterstützt werden vom Staat und regelmäßig sollte unsere Miete von einem Staatskonto abgebucht werden und hier hingehen. Aber das lassen nicht der Bank. Wir leben im Kali Yuga, wo die Menschen die Brahmanas und das Reden gar nicht unterstützen, sondern ganz im Gegenteil sogar noch bemüht sind, Hindernisse in den Weg zu legen. So, wir können aber nicht erwarten, dass wir in jeder Hinsicht keine Störungen kriegen. Wir werden in der Welt immer Störungen haben. Wir sollten jedoch nie das Prinzip aufgeben, was wir hier gelernt haben, nämlich irgendwie zu versuchen, die Sinne der höchsten Persönlichkeit Gottes zu finden. So, Prabhupada sagte, als ihm Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur geantwortet hatte, nichts mehr. Er darf sich schlagen. Später erinnerte sich Prabhupada an diese Begebenheit einmal in einer sehr interessanten Situation. Seine führenden Devotees, die GBC, hatten sich zusammengetroffen, ohne ihn zu fragen, und Entscheidungen getroffen, mit denen er nicht einverstanden war. Diese Entscheidungen waren getroffen worden in dem Versuch, Verbesserungen in der Bewegung herzustellen. Und Prabhupada sagte ihm, eure materiellen Formeln werden euch nicht helfen. Wir müssen zurück nach Krishna werden. Und das ist letztendlich die individuelle Lösung für die Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Wir müssen sehr Krishna-bewusst lernen. Also mit Verrückt ist jetzt nicht irgendein Zustand gemeint, der verrückt ist, sondern einfach Krishna in den Vordergrund stellen. So. Prabhupada hat das immer gemacht in seinen Predigen. Prabhupadas Predigen war immer so, dass er Krishna und Krishnas Interessen in den Vordergrund stellte. Einmal zum Beispiel in Boston traf Allen Ginsberg auf ihn, der Poet der Beatnik-Generation, und sagte, deine Prinzipien sind sehr orthodox. Das Schlimmste ist dieses unzulässige Sexualität, das Verbot der unzulässigen Sexualität. Willst du das nicht irgendwie ein bisschen auflockern und für den Westen ein bisschen anpassen? Ich meine, das kann man doch nicht erwarten von zivilisierten Menschen. Und Prabhupada sagte, nein! Ich kann nicht die ewige Philosophie der Veden verändern, um den Amerikanern zu nützen. Später kommt das noch einmal raus. Die damals wie Srila Prabhupada seine Bewegung als registrieren in New York. Und er nannte die Bewegung Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Da sagten ihm Freunde, willst du nicht lieber Gottbewusstsein sagen? Das kennt man hier mehr in Amerika. Nein, sagt Srila Prabhupada. Krishna. Da ist ein Unterschied zwischen Krishna und Gott. Sonst werden die Leute kommen mit allen möglichen mit allen möglichen Vorstellungen von was Gott ist, und dann wird das diese Bewegung nicht wirklich kraftvoll sein. Es muss Krishna sein. Es gibt so viele Gottesbilder, aber Krishna ist Bhagavan, Paramatma. Raman, das ist etwas anderes als diese spekulativen westlichen Bilder. So, Srila Prabhupada hat also von diesem Gespräch die ganze Mut aufgenommen in seinem Predigen, nämlich das Predigen niemals zu verbessern oder zu entkräften. Sondern es bietet Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, sein eigener spiritueller Meister, rein weiter zu bringen. Wir lernen etwas anderes auch aus dieser Begegnung. Wir lernen nämlich, wie wichtig es ist, einen spiritueller Meister anzunehmen. Srila Prabhupada hatte gleich bei seiner ersten Begegnung mit Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in seinem Herzen den Wunsch entwickelt, einmal von ihm angenommen zu werden als Schüler. Und ich möchte jetzt bei diesem mich hier noch begrenzen. Wir haben auch schon die Zeit erreicht, wo wir enden. Wir werden morgen sehr interessante Dinge machen, nämlich wir werden ein bisschen sprechen über Srila Prabhupada außer Delta-Höhen. Wir werden darüber sprechen, wie er sein Spiritual Meister wieder sah am Aalfunder und was er dort für eine lebensbestimmte Unterweisung bekam. Bei jedem Treffen hat Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ihm einen neuen Eckpfeiler für die Bewegung des Krishna-Bewusstseins gegeben. Und sehr interessant, das zu hören. Und ich würde euch, einladen, wieder zu erscheinen, und dann werden wir uns dann langsam im nächsten Tag es sind noch viele Punkte von Bearbeitung in Indien, sehe ich hier gerade. Fantastische. Mein Wunsch ist, dass wir nach diesem Seminar, dass wir enden werden, an dem, wo Bearbeitung nach Amerika auftritt. Und dann werden wir dann das nächste Mal zusammen, so machen wir da weiter. Habt ihr irgendwelche Fragen? Mit Thomas.
Warum war Srila Prabhupada nicht in der Guru-Schule?
Gute Frage. Srila Prabhupada war in dieser Schulung, weil in seinen Eltern eine angemessene Erziehung angeben wollen. Das ist vom Standpunkt seiner Eltern gesehen, wo er in Englisch etwas lernen würde. Die Gurukul war doch nicht in Englisch geführt, in der englischen Sprache. Ein anderer Grund, warum Srila Prabhupada nicht in der Gurukul war, weil Srila Prabhupadas Leben, das ist mehr ein metaphysischer Punkt, von vornherein von Krishna so geplant wurde, dass er seine Mission ausführen würde, nämlich in der englisch sprechenden Welt Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Somit lernte Srila Prabhupada von seinen Professoren das westliche Denken und westliche Ideen und Vorstellungen, die natürlich alle, die waren Westler, in die Art des Unterrichts einfärbten. Das war durchaus von Vorteil, denn Srila Prabhupada hat diese ganzen Dinge angewandt in seinem späteren Leben. Srila Prabhupadas ganzes Leben sozusagen, bevor er predigte, kann als eine Art Vorbereitung gesehen werden auf seinen Auftrag, den Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gab und der auch dieses Leben, das aber in den Schriften vorausgesagt wird. Im Srila Bhagavata gibt es eine Vorhersage weiter für Srila Prabhupada, heißt dort, Girata Gunanda Kulinda Purkasha Pankira Shumba Javana Kashara, ja, das Völkerstämme, und da werden westliche Völkerstämme genannt, wie auch alle möglichen Völkerstämme, die nicht in Indien ansässig sind, können geläutert werden, auch wenn sie ganz niedrige Gewohnheiten haben, indem sie mit dem Reingeweih des Herrn in Kontakt kommen. Aber wir werden auch die Völkerstände hier genannt, die Gunandra, du bist ein Gunandra, ein nach der vedischen Sicht gesehen, Deutschen kommt von da, zumindest die Ostdeutschen, und das ist ein bisschen eins. Und wo er da gesagt hat, der Jesus hat vorausgesagt, dass die auch Gott geweiht werden. Wie? Durch den Gottgeweihten, der zu ihm predigt. Und dieser Gottgeweihte ist selbstverständlich Srila Prabhupada. Wer sonst? Denn es ist ja nur Srila Prabhupada, der in den Westen gekommen ist. Für alles, was du auf Prabhupadas Leben siehst, ist sozusagen als eine, kann als eine Vorbereitung gesehen werden auf seinen Auftrag und auf seine Schule. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir auch unsere Kinder nicht zur Gurukul schicken sollen. Das ist nicht, was wir daraus sehen sollten als eine Unterweisung. Damit habe ich jetzt aber nicht gesagt, dass jeder jetzt seine Kinder, aber es muss natürlich eine Gurukul geben, die gut ist und in Anspruch, die Srila Prabhupada halt entspricht, dann im Sinne, die der Gurukul-Lehrer müssen auch Pädagogen sein und wissen, wie man mit Kindern umgeht und sie auf Schuld und auf das Leben vorbereitet. Das ist selbstverständlich klar. Also, ich wollte nicht damit Stellung. Ich sage das, weil wir später, weil vielleicht Eltern von Gebot ist, die das Geld hören und dann sich fragen, wie sie damit umgehen sollen mit dem Punkt. Ja. Ja. Wen hast du?
Was hast du nochmal, was hast du denn da schon gesagt, als Prabhupada gesagt hat, dass er das Land befreien musste?
Ja. Er sagte, nein, Sichetanya Mahaprabhus Botschaft ist zu wichtig, als dass sie auf politische und relative Umstände warten könnte. Es ist ungefähr so, dass diesen Punkt machen wir auch in unserem Reading, der Ort. Manchmal gibt es anscheinend für viele Hinderungsgründe, weswegen man mit dem hingebungsvollen Dienst beginnen sollte. Zum Beispiel sagen das Menschen, die ein bisschen verstrickt ins materielle Leben sind und sagen, ich muss erst diese Verstrickung lösen und dann jene und dann noch diese andere und so weiter. Aber es ist ein Verständnis vom Krishna-Bewusstsein, dass es eigentlich nicht darum geht, erst diese Verstrickung zu lösen. Denn du kannst niemals aufhören, Verstrickung zu lösen. Es wird immer wieder etwas Neues in dieser Materialität geben, das einen daran hindert und ablenkt, sich Krishna hinzugeben. Das Beispiel Maharaj Srila Prabhupada einmal sagte, ist, wenn du mit einem Boot in den Ozean stechen willst, Ruderboot, dann kannst du nicht warten, bis die Wellen aufhören, gegen den Strand zu schlagen. Und hoffen auf diese Weise einfacher auf See zu kommen. Die Wellen werden immer kommen. Du wirst immer Hinderungsgründe geben, dich Krishna hinzugeben in der materiellen Welt. Ein Devoti darf nicht auf diese Hinderungsgründe warten und sich von ihnen zurückdrängen lassen, sondern muss in jedem Fall gleich anfangen, Krishna in gebungsvollen Dienst darzubringen. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass wir beide sehen manchmal bedeckt auftreten, also sich bedecken. Yadavaras war als Beispiel gegeben worden, aber der hatte das absichtlich getan. Wie ist es jetzt mit anderen beiden Seelen, die in diesem Fall jetzt Srila Prabhupada?
Vaishnavera, Kriyambhutra, Vijnana, Bhutaya. Was Prabhupada betrifft, haben wir als Schüler die Vermutung, dass er durch den Grihastha Ashram geht und diese ganzen Erfahrungen machte, um eben als Acharya des 20. Jahrhunderts ein Beispiel aufzugeben, welches noch verständlich oder nachfolgbar ist. Wir werden in all den kommenden Phasen von Prabhupadas Leben immer versuchen, eine Lehre für uns daraus zu extrahieren. Stell dir mal vor, Schüler Prabhupada hätte nicht all diese Dinge gemacht. So wäre es unter Umständen schwierig gewesen für Leute im 20. Jahrhundert, die im Westen eine westliche Erziehung groß geworden ist, ihm nachzufolgen. Das ist die Vermutung, die ich oft gehört habe, als die von Schülern von Prabhupada geäußert wurde. Es wird aber sehr interessant. Ich möchte noch einen anderen Punkt hier machen. Wisst ihr, dass eigentlich von der Bodhi-Tradition, eine Tradition, von der wir mehr und mehr Besitz ergreifen müssen, um auf unsere Krishna-bewusste Kultur zu kennenzulernen, erstmal, dass dort mehr der Verscheidungstag als der Erscheinungstag eines Acharyas gefeiert wird? Denn die Logik ist, dass mit dem Erscheinen oder beim Erscheinen und dann auch in der frühesten Kindheit der Acharya immer bedingt auftritt. Ich meine, es gibt immer besondere Symptome. Sicherlich, wie Srila Prabhupada, also vom Kindesbein an mit den Ladies spielte und lange vor den Ladies da stand und nach dann Jahresraum mit 5 Jahren organisierte. Sicherlich, aber die eigentlichen Aktivitäten kommen erst viel später zum Ausdruck. Als Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur erschien, gab es einen Symptom, der ganze Raum war mit einem Licht erfüllt, sodass Menschen geblendet waren. Als Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur erschien, war die Nabelschnur seiner Mutter um seinen Körper geschlungen, wie eine Brahmenschnur geschlungen ist. Aber trotz diesen sichtbaren Erkenntnissen, diesen sichtbaren Zeichen einer großen Seele, wird doch mehr der Verscheidungstag gefeiert, weil dann die Taten gekommen waren. Wenn bei einer Intervention Krishna, das ist jetzt im Gegenteil, da wird schon der Erscheinungstag mit großen Aufwand gefeiert. Krishna tut schon gleich am Anfang seine außergewöhnlichen Spiele sein. Zum Beispiel Matsya, wie der als Fisch erschienen ist, indem er größer wurde, sodass erst erschien er wie ein kleines Fluss, dann ein Gefäß, musste immer ein größeres Gefäß gefunden werden, bis dass der Ozean nicht mehr ausreichte, um ihn zu halten. Ne? Oder ein Schengen-Allee, der von einer Säule erschien. Da werden gleich von Anfang an die außergewöhnlichen Tätigkeiten folgen. Gut. Ich glaube, dann sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaurav Vandanam Gaurav Paramana Pandita Pandya. Übersetzung. Also wir sagten, oh weh, wie sehr ich mich doch dadurch erniedrigte, dass ich ein Diener meiner Sinne war. Ich fiel von meiner Stufe als ein ausreichend qualifizierter Brahmana und solche Kinder im Schoß einer Prostituierten. Die Männer der höheren Klassen, Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas, zeugen keine Kinder mit Frauen niederer Klassen. Und deshalb ist es in der vedischen Gesellschaft üblich, die man des Vogels, des Mädchens und des Jungs, die für ihn heiraten und Betracht kommen, zu untersuchen, um zu sehen, ob ihre Verbindung vorteilhaft ist oder nicht. Die vedische Astrologie gibt Aufschluss darüber, ob jemand gemäß den drei Eigenschaften der Natur, Vipravana, Kshatriyavana, Vaishyavana oder Shudravana geboren wurde. Diese Untersuchung musste durchgeführt werden, weil eine Heirat zwischen einem Jungen aus dem Vipravana und einem Mädchen aus dem Shudravana umfassend ist. Das Eheleben wäre sowohl für den Ehemann als auch für die Frau leidvoll. Dann sollte der Junge ein Mädchen der gleichen Kategorien heiraten. Natürlich ist dies kein Junge, eine materielle Schöpfung nach dem Leben. Aber wenn der Junge und das Mädchen Gott geweiht sind, brauchen solche Dinge nicht berücksichtigt zu werden. Ein Gott geweiht ist ganz im Tal. Deshalb bin ich bei einer Heirat zwischen Gott geweiht, der Junge und das Mädchen eine äußerst glückliche Familie. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Vintale Vimata Bhakti Vedanta Swami Nityayami Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Tatsatyani Satani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadha Shri Vasani Omra Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also mir sagte, oh weh, wie sehr ich mich doch gar nicht entsichte, dass ich ein Diener meiner Sinne war. Ich fiel von meiner Stufe als ein ausreichend qualifizierter Brahmana, das war ich die Kinder im Schoß einer Prostituierten. So, der Punkt hier ist allerdings ernsthafte Bereuen seiner vorangegangenen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Damit eine Veränderung im Leben beschäftigt ist, ist es wichtig, dass vor der Veränderung meisten Menschen können sich einen Fehlschlag in ihrem Leben nicht eingestehen. Sie werden alles tun, um es zu vertuschen. Denn es ist schlimmer als der Tod, wenn wir Wahrheit auf uns zu Gesicht sehen, zu wissen, dass wir eben einen Fehlschlag gemacht haben und falsch lagen. Zu allem Irrsinn gehört nicht zu dieser Sorge. Er sagt eindeutig, dass er eine Stufe vorher erreicht hatte, die Stufe eines ausreichend qualifizierten Rahmens, dass er aber aufgrund unkontrollierter Sinne diese Stufe in den verlassen hatte und sehr tief gefallen war, also wirklich tief. Und Harry, im nächsten Text wird er erläutern, wie tief es war. So, das sei nur kurz gesagt für diesen Text. Wir wollen weitergehen in unserem Text, nämlich im Leben von Srila Prabhupada. Ihr erinnert euch, gestern waren wir dazu gekommen, wie Srila Prabhupada seinen Spiritual Meister traf und der ihm eine lebensbestimmte Unterweisung gab. Und wir hatten nämlich, dass er Krishna-Bewusstsein verbreiten solle, trotz des damals sehr ungünstigen Klimas politisch gesehen, sollte er sich nicht darauf einlassen, sondern einfach Krishna-Bewusstsein vorantragen. Nun, Srila Prabhupada war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, ein Haushälter. Und wir werden heute ein wenig über Srila Prabhupadas Haushälterleben hören. Und ein kleines Verständnis allein von unserem Gründer Acharya. Hatte damals etwas zu tun mit dem Gesundheitswesen, also war Apotheker und vertrat eine größere Company, die apothekische Erzeugnisse oder Medikamente erzeugte. Und war auch in Bombay. In Bombay bildeten zwei Gottbrüder von ihm, der Bhakti Sharanga Maharaj und der Sridhar Maharaj. Und Srila Prabhupada schloss ihn, wenn er dann hatte, an und halt ihn. Sie bildeten ein Dreier-Team. Das heißt, Sridhar Maharaj predigte, Bhakti Sharanga Maharaj. Ja, der schloss den Handel ab. Der machte aus dem Training etwas. Dann heißt es dann sogar, wie gleich man das zu machen, dann haben wir die Stände entgegen und kamen die ein Tempel zu bauen, mit der Erlassung gehen. Und Srila Prabhupada spielte die Vedanga. Wir haben noch in Erinnerung, hier in Kindesbein an Vedanga unterrichtet. Also, halber sein Gott, wo er mit dem Vedanga spielte. Prabhupada erinnerte sich an die Zeit, dass manchmal die Leute sehr ungewöhnliche Fähigkeiten. Zum Beispiel hatten sie seinen Spiritual Meister, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, die Volksspur gestellt. Sie hatten gesagt, das ist ein Zalu von ganz besonderer Qualität. Für 6 Jahre hat er im Dschungel gelebt und sich nur von Tulasi-Blättern ernährt. Deswegen sollte die Gurgel Macht unterstützen. So war man völlig erinnert, dass er schwer kämpfen musste, um nicht bloß zu lachen. über diese spezifische Art zu reden. Es war nicht so, dass sie nur reden haben. Die haben also nur das gesungen, was gesagt haben. Die haben natürlich auch Philosophie gewählt. Aber diese ganz spezifische Art, da musste er sich sehr kontrollieren, um die Klaus auszulachen. Prabhupada half in seinem Gott wieder, einen Tempel zu finden. Und wie er sagt, die haben immer noch diesen Place. Der Tempel heute wurde also vom Prabhupada gefunden, wie er der Vikarier machte und baute. Nun, was sehr auffällt, ist, dass Prabhupada rein äußerlich gesehen zu der damaligen Zeit seines Grihastha-Lebens sehr, sehr wenig Gemeinschaft hatte mit Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dass er aber eine ganz bestimmte Haltung entwickelt hat, oder von dem ersten Tag an natürlich hatte. Eine Haltung, die eigentlich die Haltung eines echten Schülers ist. Wir selber können sehen, oder dann auch die Haltung besitzen, auch wir eigentlich schon in unserer Schülerschaft auf der spirituellen Ebene angelangt sind. Zwischen dem Schüler und dem spirituellen Meister besteht eine spirituelle Verbindung. Der Schüler weiß, dass er diese spirituelle Verbindung hat, weil er auf die spirituelle Ebene erhoben wird, durch die Verbindung zu seinem spirituellen Meister. Eine Ebene, die nicht unterbrochen wird von Zeit und von Raum. Und er bekommt Instrumente in die Hand, die sich der Schüler hat, die unverständlich sind für diejenigen, die nicht eingeweiht sind. Ein eingeweihter Schüler bekommt von seinem spirituellen Meister eine Möglichkeit, den Einfluss Maya zu überwinden. Etwas, was für einen Uneingeweihten ein völlig wesentliches Schwierig ist. Das bekommt er in dieser spirituellen Verbindung, die existiert zwischen ihm und seinem spirituellen Meister. Nun, in der Zeit als Haushälter begann Srila Prabhupada gleich von Anfang an ein sehr interessantes Phänomen zu beobachten. Und zwar schrieb er das an Gott geweiht einmal, indem er ein Vers zitierte. Yasya anugrina aishikatyaman shanayi. Diejenigen, die Krishna besonders machen, denjenigen, den Krishna in besonderer Weise seine Gunst erweist, nimmt Krishna alles weg, sodass dieser Devotee im materiellen Leben ein Fehlschlag wäre und sich seine Familienangehörigen und Freunde von ihm zurückziehen, weil sie denken, bestenfalls in jeder Hinsicht. Alle Devotees, die hier sitzen, werden in gewisser Art und Weise hier von einer Familie schon in ihrem Leben gemacht haben. Wir wollen es mal ganz ehrlich ausdrücken, wir sind in manchem Leben für Schläge. Obwohl, manchmal, wenn man die jungen Devotees liebt und versuchen, sich gegenseitig ein bisschen zu erzählen, wie erfolgreich sie doch waren und dass sie alles an anspruchsvollen Tätigkeiten getan haben, die durchaus im Sinne und verständlich, sie waren im weiteren Leben. Wir können, glaube ich, der Wahrheit in die Augen sehen und lassen wir schon hier auch zum weiteren Leben. Gut, wir mögen Verweisen haben, die, dass wir vielleicht vermögend gewesen waren oder einflussreich in der Sphäre der Gesellschaftsschicht, wo wir uns aufgehalten haben. Aber wir sind nicht voll zum Zuge gekommen. Wir haben ein tiefes Gefühl der Unzufriedenheit an irgendeinem Punkt gefunden. Das ist nicht kennzeichnend für einen materiell erfolgreichen Menschen. Der muss ihm sein, der muss voll sein. Keiner sollte hier jammern und einen Komplex entwickeln, sondern froh sein darüber. Wären wir nicht im materiellen Leben unzufrieden geworden an irgendeiner Phase unseres Lebens, wären wir ganz gewiss niemals in das größte Glück gekommen, die Phase des spirituellen Lebens mit großer Entschlossenheit zu gehen, werden wir nicht. Wir haben uns zu irgendeinem Zeitpunkt disorientiert, vorgebracht, weil wir waren, wir dachten, das kann es nicht sein. So, in Bhagavats Leben äußert sich, dass ich mehrere Male, in dem zum Beispiel seine geschäftlichen Unterfangen nicht mit Erfolg gesegnet waren, sammelte er einmal einen großen Schuldenberg an, weil er es versäumte, die Klienten, die kauften, lang genug zu mahnen, sodass sie ihre das Geld, das sie schuldeten, der Apotheke schuldeten, zurückgaben. Und so gab es einige dieser Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt eingehen möchte. Eine Sache war auch, dass seine Frau nicht enthusiastisch wurde für das intensive Fürstand-Oberstein. Und in dieser Zeit hatte er einmal Gelegenheit, mit seinem spirituellen Meister Gemeinschaft zu haben, am Radhakunda. Zu der damaligen Zeit war Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur da und da eine Vorlesung. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur pflegte zu der damaligen Zeit vielen seinen Schülern zu sagen, sie sollten in den Westen gehen, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Aber sie taten dies nicht. Stattdessen hielten sie sich in dem neu gegründeten Tempel, der durch die Spende eines sehr wohlhabenden Mannes zustande gekommen war, auf den Bhagavan-Tempel und stritten sich um die Räume, in denen sie wohnen konnten. Sie waren nicht enthusiastisch zufrieden, der Streit, der in ihren Reihen tauchte, war sehr verheerend. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sagte einmal voraus, dass wenn dieser Streit wegen mancher Dinge so weitergehen würde, wird es eines Tages Feuer geben in diesem Tempel, womit er meinte, dass das ganze Projekt untergehen würde. Und durch das Feuer des Zorns meinte ich nicht unbedingt Flammen, Feuerflammen, die man sehen kann, sondern Flammen des Zorns. Und Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur muss wohl darüber in gewisser Weise sehr ungehalten und unzufrieden war. Er sagte jedenfalls an diesem Treffen, dass er mit Srila Prabhupada hatte, wenn es um mich geht, ich würde das ganze Marmor dieses gewaltigen Gebäudes kaufen, davon Bücher drucken lassen und diese Bücher verteilen lassen. Und bei der Gelegenheit schenkte Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ein Jackett dem jüngeren Sohn von Srila Prabhupada. Das war ein kleiner Schöpfchen und der Kette gleich ein Jackett. So, sagte er an Srila Prabhupada, wenn du jemals Geld bekommst, besser die Post davon Bücher und verteilt zum Nutzen der Menschheit. Nun, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, so hören wir, machte sich über diesen Streit unter seinen Schülern große Gedanken. Es schmerzte ihn sehr. Prabhupada hat sich auch immer sehr geschmerzt gefühlt, wenn seine Schüler nicht miteinander auskamen und stritten. Das war für ihn sehr, sehr heavy. Es war unglaublich politisch zu der Zeit in der Gaudiya Math. Etwas, was sich jetzt langsam bessern soll. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur war in gewissem Maße auch enttäuscht über seine Schüler. War in Puri, er ging dann nach Puri im hohen Alter. Und Srila Prabhupada hatte das Gefühl, dass er etwas tun wollte für sein spirituellen Meister. Und so schrieb er in einem Brief: Du hast viele Schüler. Ich bin einer von ihnen, aber ich bin kein Sannyasi. Ich möchte von dir gerne wissen, wie kann ich dir dienen? Prabhupada war ein Haushälter, damals beschäftigt und hatte kaum, also musste sich um den Unterhalt der Familie kümmern. Und schon 14 Tage kam ein Brief zurück aus Puri,
jetzt ein paar Meter lang. Und wieder indem es hieß, ich bin mir völlig sicher, dass du unsere Gedanken und Argumente in der englischen Sprache erklären kannst. Und zwar zu einem Zuhörkreis von Leuten, die mit dieser, die nicht die Sprache unserer anderen Mitglieder verstehen, also englische Sprache. Du wirst auf diese Weise viel Gutes für dich selber tun, als auch für deine Zuhörerschaft. Ich habe jede Hoffnung, dass du dich, dass du zu einem sehr guten Englisch sprechenden Prediger werden kannst und möchte, dass du der Mission dienst, indem du die Lehre von Deutsche Tanja Mahaprabhu, die Menschen im Allgemeinen verkündet, auch den Philosophen und auch den Religionisten, den religiösen Leuten. Dieser Brief wurde geschrieben 20 Tage bevor Schüler Bhaktisiddhanta das Saraswati Thakur in Kwantanpuri aufkam. Und bestätigte in gewisser Weise die allererste Instruktion, die damals ohne Einzelheiten zu nennen gegeben worden war. Das war die erste Unterweisung, die Schüler Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Schüler Bhaktisiddhanta gegeben hat. Wer konnte sich daran erinnern, das hat sie gestern.
Das war die
Hier wird noch hinzugefügt, dass ein Zuhörerkreis nicht der Allgemeinheit, aber auch den Philosophen und den religiösen Menschen zu wenden sollte. Wir sehen, wie kontinuierlich dieser Unterweisung geht. Nun, dieses auch ist natürlich noch kein, es sind noch nicht alle Details gegeben worden. Das ist im Grunde genommen immer so, wenn wir einen spirituellen Meister haben. Er gibt uns eine Unterweisung, die die Richtung unseres Lebens beschreibt, in die wir hineingehen. Müssen wir jedoch selber darüber nachdenken, wie wir diese Unterweisung im Einzelnen ausführen können. Wir müssen flexibel sein, wir müssen die Unterweisung weiterentwickeln. Wir müssen beobachten und nachdenken. Und hiervon möchte ich euch eine kleine Geschichte aus Prabhupadas Leben erzählen, die er als sehr bedeutsam heraus. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur er besuchte einmal seinen spirituellen Meister in der Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erschien dann auf der Veranda seines Hauses. Und er sah dann, hörte dann plötzlich die Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sagte, töten Sie, töten Sie! Und was passiert? Und schaute um sich herum und da war gerade dann ein Bengali, Brahmachari, der mit so etwas wie eine Machete blitzschnell ausholte und eine Schlange den Kopf abtrennte. Und im ersten Augenblick war er sehr verwundert, falls doch das ein Sadhu, der Freund aller Lebewesen ist. Wieso hatte man diese dann, dass er das war, die Sadhu gesagt, eine Schlange sollte getötet werden? Weil sie doch die letzte Meinung in viele Grundfragen. Kopfern sind so gefährlich, unser kleines Baby von Brechen. Es war einem Eisenbahnangestellten oder Arbeiter, der ein Kupfernetz aufhob, als er das Geleise reinigte. Das ist so genommen und wusste nicht, dass es vor der Außenlegung war.
Nein, Kobra-Baby. Gerade ausgeschützte Kobra, so würde man besser sagen. Den Eisbahn arbeitet an die Lippe und weiß ihn. Und er ist unverletzbar. Und voll ein Strang, das ist gestorben. Und ich sehe ihn dann, bin ich neidisch. Oder später dann, da, Schiller, was siehst du denn besser, das war die Tat. Also da, Schiller vorarbeitet im 7. Kanto ein Vers, der seines Deutschen Meister sozusagen recht gab, wenn man so will. Es las das nämlich, dass Menschen, die, dass ich selbst ein Zahlenfreund bin, Skorpione und Kobra getötet werden. Weil diese Wesen nur das Leid und den Schaden verursachen und im Auge halten. Sagt Schiller Prabhupada also, und das ist mir wichtig, reflektiert über das Handeln seines Spirituellen Meisters. Wenn wir nicht reflektieren über den Spirituellen Meister, über seine Lehren, seine Unterweisung, sein Verhalten in dieser Welt, wird es uns nicht möglich sein, die Essenz der Unterweisung, die er uns gibt, zu verstehen. Zum Beispiel, hier in unserem Heidelberger-Tempel sind die meisten Schüler, Schüler von Schüler Heidelberg-Sramu. Treffen ihn ab und an, oder kommt regelmäßig hier vorbei, es ist Unterweisung, er verhält sich in einer bestimmten Art und Weise und eine bestimmte Ausrichtung. Es ist wichtig für einen Schüler, das zu studieren, das Beispiel, das Verhalten, die Lehren, um dazu genau, um dann einen Hinweis zu kriegen, wie genau die Unterweisung, die man selber erhalten hat durch den Meister, auszuführen ist, was in seinem Sinne ist, wie man das am besten macht. Und Prabhupada hatte also diese Unterweisung und reflektierte darüber nach. Machte sich Gedanken und ging dann zunächst einmal an als Schriftsteller. Er schrieb etwas. Und einmal hatte Shiva Prabhupada einen solchen Vers geschrieben, den Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sehr gerne mochte. Ich darf euch mein Englisch vorlesen, denn klingt es besser. Absolute is sentient, unit proof, impersonal calamity, you have removed. In Deutsch etwa, das Absolute ist voller Gefühle, das hast du geliehen. Das Leid des Impersonalismus hast du entfernt. Shiva Prabhupada kannte, er hat den Vers geschrieben, und zwar hat er Shiva, also sein spiritueller Meister, außerordentlich zufriedengestellt. Denn in diesem Vers war die Hauptmission von Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ausgedrückt worden. Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war ein erklärter Gegner der Unversöhnlichkeit der Männer. Ja, das heißt, das bedeutete Mayavadi-Sprecher, Unversöhnlichkeit der Männer, traf auf der Straße, unterbrach seinen Spaziergang, ging zu ihm hin und packte sie am Kragen und sagte, wie kannst du sagen, dass ich unversöhnlich bin? Wir waren sehr bewegt dadurch, durch diesen Unfug, den sie sagten. Das heißt, das macht man nicht normalerweise, dass man irgendwo vorgeht spazieren und plötzlich hat jemand mal einen Kragen. Das heißt, er muss was ganz Verkehrs gemacht haben in euren Augen. Dann würde man das nicht machen. Also dieser Text war dann auch für die Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur so gut gewesen, dass er jeden Besucher, den er empfing, diesen Text vorlas, dieses Gedicht vorlas, voller Stolz auf seinen Schüler, der so ein tolles Gedicht gedichtet hatte. Robert hat er auch einmal ein solches Gedicht geschrieben, in dem er das Innerste von Chaitanya Mahaprabhu auf die Denken dargestellt hat, also irgendwie Chaitanya Radharani Stile verkürzt hat. Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war dessen
so zu tun, dass sein Schüler sagte, dass immer Abe Babu von dort, er soll schreiben, soll sofort gedruckt werden. Er schreibt so gut. Nun, nachdem Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur die Welt verlassen hatte, Shiva Prabhupada also geschrieben, aber meine Gottbrüder hatten eine andere Meinung. Sie wollten nur das Dokument, was Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur geschrieben hat. Nur die Bücher und Aufsätze und so weiter und so fort. Und so fing dann Shiva Prabhupada an, auf sich allein gestellt, 1939 Respekt für Godhead zu drucken. Respekt für Godhead hatte, in dem wandte er einen bestimmten Predigerstil an. Ein Predigerstil, den Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gegeben hatte. Einen sehr direkten, gerade heraus war dieser Stil. Zum Beispiel griff er dabei Themen auf und sagt denen, die damals sehr kühn waren. Zum Beispiel hat er einmal von Agnostikern gehört. Wenn es einen Gott gibt, warum hindert er dann nicht die unterschiedlichen Religionen, die ihn ja verehren, dass sie untereinander streiten? Prabhupada schrieb einen Artikel darauf und sagte, Gott ist in allen Sphären des Lebens gegenwärtig, aber unglücklicherweise können viele Religionisten, also Anhänger der Religion, die nicht in die Sphäre des Lebens erkennen. So brach der Krieg aus. Die Japanesen, flogen mit ihren Bombern über Kalkutta und bombardierten die Stadt, sodass die Stadt nachts über einen Blackout machen musste. Also wurde nicht erlaubt, das Licht anzustecken, damit sie keine Ziele verraten. Und viele Bewohner mussten Kalkutta evakuieren, also rausgehen und flüchten. Shrila Prabhupada schrieb darauf in einem Artikel, wo er sagte, dieser Krieg ist nichts Besonderes. Wir sind immer im Krieg und die Bomben des nationalen Daseins in Form der dreifachen Leiden des Lebens haben ständig auf uns ab. Eine interessante Perspektive, ne? Im Krieg so zu schreiben. So, Shrila Prabhupada hat dann, ich habe die Zeiten nicht so, ich möchte ihn raussuchen und eintragen, irgendwann in der Sita Banerjee Lane, eine Art, ja, ein Office aufgefüllt, war unten, die Familie war oben, lebte über seinem Kopf, über ihn, vielleicht. Zu der Zeit war der Streit, den wir anfangs schon leicht beschrieben hatte, so stark geworden, dass die Mission, die Einheit der Mission seines Fürstenmeisters aufgebrochen war. Es gab verschiedene kleine Tempel, die nichts mit der Bewegung mehr zu tun hatten und die sich untereinander völlig uneinig waren. Shrila Prabhupada wollte zu der Zeit reden, aber es war sehr schwierig, denn es war Krieg, gab die Regierung kein Papier frei für irgendwelche Druckerzeugnisse. Aber Shrila Prabhupada war eigentlich nicht so sehr daran interessiert, sondern ging immer wieder hin und schrieb an die Regierung einen Brief: Können wir nicht ein paar Rollen Papier opfern? Inmitten der Verschwendung, die links und rechts von uns vorstatten geht, um den Menschen endlich mal einen Nutzen zu erweisen, sodass sie frei werden von der Ebene des Streites. Auch wenn ich nur eine Seite drucken kann, ist mein ernsthafte Bitte an die Regierung, dass wenn sie, dass sie sich damit beschäftigt, dann was für eine Atmosphäre meine Zeitung erzeugen soll. Der Regierung nachprüfen, ob das nicht wichtig war, wenn er unter Unterstützung gewährt wäre. Schließlich gaben sie ihm eine Parolenpapier. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was für ein Sache. Die Mission des Führers Meisters ist uneinig. Die Regierung gibt kein Papier zum Drucken, aber schließlich gelang es Prabhupada, Papier zu kriegen. Und er schrieb gleich ganz groß auf die erste Seite seiner Zeitung: Der Regierung von Indien sei Dank, dass sie Papier gegeben hat. Und er schrieb dann einen Artikel über einen Ausspruch von Churchill. Winston Churchill, da übrigens von dem Werk von Zürich, der Winston Churchill, alle unpredigt, sagte: Wenn wir frei werden wollen von dem Volk des Hasses, frei werden von dem. Nein, das schiebt nicht. Winston Churchill sagte, also wir müssen jetzt langsam auf Frieden kriegen, wir zerfleischen uns, die Deutschen, die hängen uns am Gesäß und reißen uns das Fleisch von dem Körper, das geht doch jetzt nicht, wie kann man so tierisch sich verhalten, und viel so. Prabhupada antwortete dann, es gibt diese Rede von Churchill, die Friedensrede, die ist sehr bekannt, diese Rede, auf und schrieb dann dazu: Wenn wir frei werden wollen von dem Feuer des Hasses, müssen wir auch frei werden von dem Feuer sogenannter Liebe. Hitler ist das Beispiel. Hitler liebte seine Landsgenossen. Landsgenossen oder Landsleute, seine Landsleute über alles. Jeder, der auf der deutschen Scholle geboren war, war liebenswert für Hitler. Und hatte sozusagen so eine sogenannte Liebe. Aber diese sogenannte fanatische Liebe, die auf der körperlichen Ebene aufbaute, war auch die Ursache für den ganzen Hass, der von Hitler ausging, nämlich den Hass auf andere. Das ist der Fehler von sogenannter Liebe in der materiellen Welt. Man fixiert sie nur auf eine Gruppe von Menschen, die eigenen Landsleute, und das gibt den Hass gegen die anderen, die nicht auf diese Weise kommen. Es ist sehr wichtig, dass zum Beispiel wir in unserer Bewegung eines sehen. Wir mögen vielleicht zu verschiedenen Gründen unseren Spiritual Meister sehr gerne lieben, sehr gerne mögen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir andere Spiritual Meister oder andere Schüler von Spiritual Meister ebenfalls lieben und nicht eine kleine Gruppe sozusagen bilden. Die Gruppe der Liebswerten und dann andere ausschließen von der Gruppe. Oder wir im Tempel. Wir leben die Devotis im Tempel alle, aber wir müssen uns dafür üben, dass diese Liebe sehr rechtens ist und wir nicht alle anderen, die es nicht sind, hassen. Wir sind alle gut und die Kamis sind alle am schwarze Zähne und schenken auf den Mund. Das ist wirklich ein reines Verständnis von Er griff also immer wieder Themen auf. Als Gandhi 76 Jahre alt war, schrieb der englische Dramaturge George Bernard Shaw. Schon mal gehört den Namen? Wir wünschen uns, dass Gandhiji 35 Jahre alt ist und nicht seinen 35. feiern würde und nicht seinen 76. Aber Frau hat antworten werden. George Bernard Shaw schrieb: Wir wünschen uns, dass Gandhis 76. Geburtstag sein 35. wäre. Wir schließen uns
ganz und gar der Bitte von George Bernard Shaw an. Aber der Tod respektiert nicht unseren Wunsch, unsere Wünsche für Schiebbarkeit. Nun kurz etwas zu schreiben, an und für sich, weil es auch etwas Wichtiges ist für die Body. Schreiben muss autorisiert sein von höherer Autorität. Man sollte schreiben fürs Krishna-Bewusstsein, nicht um ein berühmter Autor zu werden. Wir zum Beispiel als Body sind angehalten, auch zu schreiben für unsere eigene Reinigung. Es ist egal, ob es veröffentlicht wird oder nicht, wir sollten einfach schreiben. Das sagt es Papa. Denn Shri Prabhupada schrieb zuerst einmal viele Briefe, und so können auch wir unser Leben auch sagen. Wenn wir Buchstaben Prabhupada anfangen, dass wir versuchen, Briefe zu schreiben an Leute, die außerhalb des Krishna-Bewusstseins sind und denen wir auf diese Weise helfen können. Von diesen Briefen ist der Brief an Gandhi, der schrieb, der berühmteste. Prabhupada schrieb, unterschrieb diesen Brief mit dein unbekannter Freund. Und er versucht, dem Gandhi zu helfen, abzuspringen von dieser verrotteten Politik und sich dem Krishna-Bewusstsein zu wenden. Denn Gandhi hatte letztendlich keinen Erfolg. Er war letztendlich vorgestellt, am Ende seines Lebens zu sehen, wie alles, was er für das Einzige dann